sprachlose Opfer. Zum Zusammenhang von institutionalisierter Gewalt und epistemischem Unrecht. Von Dietrich Schotte. Nach den zahlreichen Erfahrungsberichten, Dokumentationen und juristischen Gutachten der letzten Jahre kann niemand mehr leugnen, dass über Jahrzehnte, mutmaßlich über Jahrhunderte hinweg, in der katholischen Kirche in monströsem Ausmaß sexualisierte Gewalt gegen Schutzbefohlene ausgeübt, geduldet, bagatellisiert, erlaubt und vertuscht wurde. Besonders verstörend ist der ebenfalls nicht zu leugnende Umstand, dass die Betroffenen nicht allein nicht gehört wurden, sondern dass sie selbst oft nicht in der Lage waren, ihre Erfahrungen als das zu erkennen und zu benennen, was sie waren: sexualisierte Gewalt. Und auch die irreführende, aber gebräuchliche Rede vom sexuellen Missbrauch übernahmen sie nicht. Die Strukturen der katholischen Kirche machten die Opfer, so scheint es, nicht nur wehrlos, sondern auch sprachlos, was die Frage provoziert, wie es geschehen kann, dass Menschen ihre eigenen Erfahrungen und Wahrnehmungen, das eigene Empfinden, derart falsch einordnen. Es gibt eine kurze Antwort auf diese Frage, die das Problem praktischerweise auch mit einem von Miranda Fricker in ihrem 2007 erschienenen Buch Epistemic Injustice in die breitere philosophische Debatte eingeführten philosophischen Label versieht. So etwas geschieht aufgrund von epistemischem Unrecht. Etwas ausführlicher formuliert: Die Betroffenen sind sprachlos, weil ihnen erstens nicht geglaubt wird. Das heißt, das, was sie sagen, wird nicht gehört, eben weil sie es sagen, während es durchaus gehört wird, wenn es von anderen gesagt wird. Sie sind aber auch sprachlos, weil sie zweitens unter Umständen sich selbst nicht glauben. Das heißt, sie haben für das, was sie erfahren mussten, keine Sprache, die ihnen selbst angemessen erscheint. Im ersten Fall handelt es sich um testimoniales oder Zeugnisunrecht, im zweiten um hermeneutisches Unrecht. Und beides ist Unrecht, weil es hier keinen guten Grund dafür gibt, den Betroffenen nicht zu glauben, ihnen nicht zuzuhören. Sie werden mit anderen Worten ohne Rechtfertigung als unglaubwürdig hingestellt und behandelt. Das Zeugnisunrecht ist sicherlich leichter nachzuvollziehen, weil es die Betroffenen nicht entmündigt. Sie wissen, was ihnen widerfahren ist. Sie wissen, was sie erfahren haben oder erleiden mussten. Und sie können es auch korrekt benennen. Sie kennen die Begriffe für diese Erfahrungen. Sie können also anderen beschreiben, erklären, deutlich machen, was ihnen passiert ist. Ihr Problem ist allerdings, dass man ihnen nicht glaubt, dass diejenigen, denen sie davon erzählen, vielleicht grundsätzlich akzeptieren, dass solche Dinge passieren, aber sie glauben ihnen nicht, wenn sie erzählen, dass ihnen so etwas passiert ist oder sie so etwas beobachtet haben. Zahlreiche Opfer katholischer Priester haben es ja erzählt. Sie haben, mal deutlicher, mal weniger deutlich, gesagt, dass sie belästigt, beschämt, vergewaltigt, gedemütigt wurden. Aber ihnen wurde nicht geglaubt, ihre Zeugnisse wurden entwertet. Und dies nicht, weil sie dieser oder jene, Paul, Charlotte oder Kai sind, sondern weil sie etwa Kinder waren und Kinder gar nicht genau wissen, wovon sie reden, oder Kinder oft Fantasie und Realität nicht auseinanderhalten können. Und weil diejenigen, denen sie davon erzählten, umgekehrt davon überzeugt waren, dass ein katholischer Priester so etwas nicht macht. Wenn es um die Frage geht, ob jemandem geglaubt wird, dann sind, mit anderen Worten, nicht die konkreten Personen, das Opfer X und der Täter Y, entscheidend. Entscheidend ist, auf welcher sozialen Position sich die Person befindet, um deren Aussage, um deren Zeugnis es geht. Darüber, ob ein Zeugnis als glaubwürdig behandelt und eingestuft wird, entscheidet im schlimmsten Falle, wie die Gruppe, der die Zeugen zugerechnet wird, von denjenigen eingeschätzt wird, die über die Glaubwürdigkeit entscheiden. Und hier spielen dann nicht nur kollektive Identitäten, sondern vor allem auch Vorurteile und Ressentiments eine wichtige Rolle. Das ist leider alles andere als selten der Fall. Es ist nachweisbar, dass die Erfolgsaussichten von Frauen, die eigene Erfahrungen sexualisierter Gewalt öffentlich anklagen, kaum von ihrer persönlichen, individuellen Glaubwürdigkeit abhängen, aber umso mehr von der Frage, auf welcher sozialen Position sie sich befinden und, noch wichtiger, auf welcher sozialen Position sich der Täter befindet. Grundsätzlich sind ihre Erfolgsaussichten trotz MeToo immer noch eher schlecht, denn viele von uns wissen ja, dass Frauen oft überreagieren und dass sexualisierte Gewalt etwas ist, das angeblich nur von seelisch beeinträchtigten Randgruppen, nicht aber von normalen Menschen ausgeübt wird. Beides ist empirisch falsch. Ist die anklagende Frau zudem schwarz und der Täter weiß und womöglich noch aus ökonomisch besser gestelltem Milieu, dann sind ihre Erfolgsaussichten noch ungleich schlechter. In diesen Fällen wissen allerdings die Betroffenen, was sie erfahren haben. Sie sind allein insofern sprachlos, als das, was sie sagen, von den Angesprochenen nicht als wahr anerkannt wird. Daher hat ihre Aussage, ihr Aussprechen dieser Erfahrung denselben Effekt, als wenn sie es nicht gesagt hätten. Aber was ist mit dem zweiten Fall epistemischen Unrechts, dem hermeneutischen Unrecht? Matthias Katsch hat in »Damit es aufhört«, ähnlich wie Doris Wagner, jetzt Reisinger in »Nicht mehr ich«, festgehalten, dass er das, was er erfahren hat, was von Lehren des Berliner Canisius-Kollegs mit ihm gemacht, ihm angetan wurde, erst rückblickend, nach Jahren der kritischen Auseinandersetzung, als sexualisierte Gewalt erkannt hat. Und ein Aspekt ist in diesen beiden, wie in zahlreichen anderen Fällen, dass die Betroffenen sich selbst nicht vertrauten, dass sie ihre eigenen Erinnerungen in Zweifel ziehen, sich etwa selbst unterstellen, etwas falsch wahrgenommen oder sich eingebildet oder falsch verstanden zu haben. Eine Ursache hierfür liegt häufig darin, dass die Betroffenen die Vorurteile und Ressentiments, die allgemein akzeptierten vermeintlichen Wahrheiten über Mitglieder der Gruppe, der sie sich selbst zurechnen, verinnerlichen und anerkennen. Dass sie ebenso wie die Mehrheit derjenigen, mit denen sie über ihre Erfahrungen reden könnten oder müssten, überzeugt sind, dass man solchen Menschen wie ihnen nicht glauben sollte, weil sie Frauen sind oder nur Kinder. Oder dass man ihnen zwar grundsätzlich glauben darf, aber nicht, wenn es um solche Erfahrungen geht, weil sie das nicht beurteilen können. Wenn ich aber davon überzeugt bin, dass man den Zeugnissen von Menschen wie mir nicht vertrauen sollte, warum sollte ich mir dann vertrauen? An dieser Stelle wird deutlich, wie eng der Zusammenhang zwischen epistemischem Unrecht und jenen sozialen Strukturen ist, die Mitglieder bestimmter sozialer Gruppen zu Opfern und Mitglieder anderer sozialer Gruppen zu Tätern von Gewalt machen. Es handelt sich ja um Strukturen, die, das wäre zumindest mein Vorschlag, es Mitgliedern der Tätergruppe nicht nur besonders leicht machen, Gewalt auszuüben, sondern die auch Anreize und Motive zur Gewaltausübung setzen. Allerdings nicht gegen beliebige Opfer, sondern gegen Mitglieder bestimmter Gruppen. Betroffen von der sexualisierten Gewalt katholischer Priester waren und sind ja nicht beliebige Menschen, sondern vor allem MinistrantInnen und SchülerInnen katholischer Schulen, Seminaristen und Nonnen. Und neben anderen Faktoren, die etwa Maren Behrensen in ihrem seinem Beitrag zu dem von Matthias Wirth, Isabel Noth und Silvia Schör herausgegebenen Band »Sexualisierte Gewalt in kirchlichen Kontexten« herausgearbeitet hat, ist es eben die aus epistemischem Unrecht resultierende Sprachlosigkeit der Betroffenen, die die Taten der Kleriker ermöglicht. Weil dem Betroffenen nicht geglaubt wurde, schließlich »tut ein katholischer Priester so etwas nicht«, und weil die Betroffenen sich selbst nicht geglaubt haben. Immerhin wurde ja auch ihnen immer wieder gesagt, nein, gepredigt, dass ein katholischer Priester so etwas nicht tut. Auch hier gilt, diese institutionalisierte, das heißt durch die Strukturen der katholischen Kirche verursachte sexualisierte Gewalt ist leider nur ein Beispiel. Ein aktuell stärker präsentes, wenn auch nicht mehr so präsent wie vor einigen Jahren, aber eben nur eines. In all diesen Fällen ist epistemisches Unrecht in beiden Varianten ein zentraler Faktor, der die entsprechende Gewalt ermöglicht. Dass insbesondere hermeneutisches Unrecht ihre Aufdeckung massiv erschweren kann, zeigt, wie essentiell dieser Begriff für die Analyse und Kritik solcher sozialer Strukturen ist.